Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 23. Lehreinheit mit dem Titel und Thema Praktische Elektrochemie. Wir haben uns in der vorigen, in der 22. Lehreinheit mit der Nernst-Gleichung befasst. Konkret haben wir die ganz grundlegend aus der elektrochemischen Gleichgewichtsbedingung abgeleitet und haben gesehen, was sie uns leistet. Sie quantifiziert uns das Elektrodenpotenzial einer elektrochemischen Elektrode in Abhängigkeit der Konzentration oder besser gesagt Aktivität der an ihr umgesetzten Spezies, also der oxidierten und der reduzierten Form des Redoxpaars. In vielen Fällen taucht praktisch nur die oxidierte Form auf, in Form von Z-fach positiv geladenen Metallionen, wohingegen die reduzierte Form das elementare Metall ist, das in der Nernst-Gleichung nicht auftaucht, da dessen Aktivität als elementarer Feststoff 1 gesetzt wird. Wir haben auch schon angesprochen, und ich hoffe, das ist Ihnen sowieso auch schon längst bekannt aus Ihrer Vorbildung, dass wir die Zellspannung einer Zusammenschaltung von zwei Elektroden durch Differenzbildung der zwei beteiligten Standardelektrodenpotenziale berechnen können. Mit solchen Arrangements und den damit verbundenen physikochemischen und mathematischen Prinzipien wollen wir uns in dieser folgenden Lehreinheit befassen. Wir schauen dazu zunächst auf den vielleicht praxisrelevantesten und sicherlich bekanntesten Typ einer elektrochemischen Zelle, die galvanische Zelle, auch als galvanische Kette bezeichnet. Mit einer solchen Anordnung haben wir es zu tun, wenn wir zwei Elektroden verbinden zu einem Stromkreis und dann eine elektrochemische Redoxreaktion freiwillig spontan abläuft, wobei die Elektronen, die bei der Oxidation freigesetzt werden und bei der Reduktion aufgenommen werden, durch einen äußeren metallischen Leiter fließen. Das ist dann nichts anderes als ein Fluss von elektrischem Strom, den wir unterwegs nutzen können, indem wir dann Verbraucher zwischenschalten. Hier wird also die chemische Energie einer freiwillig ablaufenden Redoxreaktion genutzt, um elektrische Arbeit zu gewinnen. Wir können den Vorgang natürlich auch umgekehrt gestalten, durch Hineinstecken von elektrischer Arbeit, also sprich Anregen eines Stromflusses durch eine äußere Stromquelle, können wir die Reaktion in genau der Gegenrichtung erzwingen. Da haben wir es dann mit einer Elektrolysezelle zu tun. Abbildung 3.7 zeigt uns einen typischen und auch sehr einfachen Aufbau einer galvanischen Zelle. Per Konvention wird dabei die Elektrode, an welcher die Oxidation stattfindet, immer links gezeichnet, während die Elektrode, wo die Reduktion stattfindet, rechts gezeichnet wird. Um den Stromkreis zwischen den beiden Elektroden zu schließen, wird praktisch oft eine sogenannte Salzbrücke verwendet. Das ist beispielsweise ein U-förmiges Glasrohr, das mit einer Kaliumchloridpaste gefüllt ist. In der Kurzschreibweise einer elektrochemischen Zelle notieren wir dafür einen doppelten Vertikalstrich. Die galvanische Zelle, die in Abbildung 3.7 gezeichnet ist, ist nicht irgendeine, sondern eine ganz bekannte. Das sogenannte Daniell-Element, bezeichnet nach dem britischen Physikochemiker John Frederick Daniell, der sie im Jahr 1836 entwickelt hat. Kurz danach, im Jahr 1838, nutzte wiederum ein Brite, John Benjamin Dancer, die Merkmale dieser Daniell-Zelle für eine Variante der Galvanotechnik, also für die Abscheidung von Kupfer auf Werkstücken. Das ist jedoch die einzige nennenswerte praktische Nutzung des Daniell-Elements. Heute hat es eher historische Bedeutung und eignet sich vor allem hervorragend, um das Grundprinzip galvanischer Ketten in Vorlesungen wie zum Beispiel dieser zu erörtern. Weil nämlich wirklich praxisrelevante galvanische Elemente oft komplizierter aufgebaut sind und dann auch komplizierter zu erklären sind. Und da dann die Grundprinzipien nicht so deutlich werden, wie das beim Daniell-Element der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir und auch viele andere Lehrbücher dieses Element an den Anfang der Diskussion von galvanischen Ketten stellen, auch wenn das dann praktisch im weiteren Verlauf seit seiner Entwicklung nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Die Redoxreaktionen, die im Daniell-Element ablaufen, ist eine Oxidation von elementarem Zink zu Zink2+ unter Abgabe von zwei Elektronen und eine Reduktion von Kupfer2+ unter Aufnahme eben dieser zwei Elektronen zu elementarem Kupfer. Das heißt, die Gesamtredoxreaktion ist Zink plus Kupfer2+, reagiert zu Zink2+ plus Kupfer. Somit ist also die Zinkelektrode, an der die Oxidation stattfindet, negativ geladen, ist also die Anode, und die Kupferelektrode, wo die Reduktion abläuft, positiv geladen, ist also die Kathode. Wir können jetzt für jede der beiden in dem Daniell-Element zusammengeschalteten Halbzellen das Elektrodenpotenzial gemäß der Nernst-Gleichung 396 formulieren, so wie das in dem Gleichungspaar 402 hingeschrieben ist. Den Ausdruck für die Kupfer-Kupfer-2-Plus-Elektrode, den hatten wir ja übrigens in unserer letzten Lehreinheit schon kennengelernt als typisches Beispiel einer Metall-Metallsalz-Elektrode. Das war Gleichung 398. Was uns jetzt interessiert, ist die Differenz der Elektrodenpotenziale, Delta E, denn die gibt uns die Spannung an, die an der Zelle anliegt. Wir bezeichnen dies als elektromotorische Kraft, auch kurz als EMK abgekürzt, und meinen damit die tatsächliche elektrische Arbeit, die die Zelle zu leisten imstande ist, die abhängig ist von den Aktivitäten der beteiligten Spezies. Diese Differenzbildung ist in Gleichung 403 aufgeführt. Wenn wir uns da die letzte Form, also die in der unteren Zeile von Gleichung 403 dargestellte Gleichung anschauen, dann sieht die wieder so ähnlich aus wie die Nernst-Gleichung. Da haben wir also einen Standardwert und einen konzentrationsabhängigen Term, der sich als RT durch Z mal F mal Logarithmus von einem Verhältnis von Aktivitäten darstellt. Streng genommen ist das jetzt aber nicht eine Nernst-Gleichung, sondern eine Differenz zweier Nernst-Gleichungen, die aber eben dann eine ähnliche Form wie auch die Nernst-Gleichung selbst hat. Mit dem wichtigen Unterschied, die eigentliche Nernst-Gleichung beschreibt uns das Elektrodenpotenzial als Funktion des Standardelektrodenpotenzials plus der konzentrationsabhängige Term, während uns die Differenzform, Gleichung 403, die elektromotorische Kraft einer Zelle aus zwei Elektroden angibt, die sich jetzt zusammensetzt aus der Differenz der Standardelektrodenpotenziale plus einem konzentrationsabhängigen Term. Die elektromotorische Kraft liegt in der Zelle in Form elektrischer Spannung vor. Schließen wir jetzt den Stromkreis durch einen äußeren Leiter, so können wir daraus elektrische Arbeit gewinnen, die wir quantifizieren können als die geflossene Ladung mal Potentialdifferenz, also Q mal Delta Phi. Und per Konvention schreiben wir da ein Minus davor, weil diese Arbeit ja von der Zelle an die Umgebung abgegeben wird. Und das können wir auch ganz konkret bilanzieren, denn was für eine Ladung fließt da? Das ist Z mal F. Z ist die Anzahl Elektronen pro Formelumsatz und F macht daraus die molare Ladung dabei. Und das Delta Phi, das nennen wir jetzt Delta E. Das ist die elektromotorische Kraft gemäß Gleichung 403. Wenn wir das jetzt aber tun, wenn wir den Stromkreis schließen, dann nimmt die Potentialdifferenz und damit auch die Spannung zeitlich ab. Und irgendwann befindet sich die Zelle im chemischen Gleichgewicht. Hier kommt die Reaktion dann zum Erliegen. Die elektrischen Potentiale beider Halbzellen sind dann identisch und es existiert dann keine elektromotorische Kraft mehr. Dann nimmt der Quotient der Aktivitäten im Argument des Logarithmus in Gleichung 403 den Wert der inversen Massenwirkungskonstante 1 durch K an, was wir schreiben können, wie es in Gleichung 404 aufgelistet ist. Mit der Notiz, die wir gerade eben gemacht haben, dass eine galvanische Zelle elektrische Arbeit leistet, können wir nun auch die elektromotorische Kraft in Verbindung bringen mit der freien Reaktionsenthalpie der elektrochemischen Reaktion. Denn, wir erinnern sich, in unserem Kapitel über die freie Enthalpie hatten wir die ja auch als die maximale Nutzarbeit definiert, die wir einem System entnehmen können. Fußnote, streng genommen war das die maximale nicht-expansive Nutzarbeit. Das heißt, wir können sagen, die freie Reaktionsenthalpie, Delta Rg, ist genau diese elektrische Arbeit, minus Z mal F mal Delta E, wie das in Gleichung 405 hingeschrieben ist. Kleiner Einschub hier, die freie Reaktionsenthalpie, Delta Rg, die wissen wir ja, können wir auch wieder schreiben als einen Standardwert plus einen Term RTLNK, RTLN Gleichgewichtskonstante. Und wenn wir das mit Gleichung 405 zusammenbringen, dann sehen wir, das gilt, die elektromotorische Kraft, Delta E, ist gleich minus Delta Rg Standard durch Z mal F, minus RT durch Z mal F mal LNK, beziehungsweise alternativ geschrieben, wenn wir den ersten Summanden als Delta E Standard schreiben. Delta E ist gleich Delta E Standard minus RT durch Z mal F mal LNK. Damit sind wir also wieder auf Gleichung 404 gestoßen, was uns die Konsistenz der gerade gemachten Gedankenlinie nochmal unterstreicht. Aus der Gleichung 405, also Delta Rg ist gleich minus Z mal F mal Delta E, beziehungsweise in umgestellter Form Delta E ist gleich minus Delta Rg durch Z mal F, können wir noch eine Handvoll weiterer interessanter Zusammenhänge ableiten, beispielsweise die Temperaturabhängigkeit und die Druckabhängigkeit der elektromotorischen Kraft. Denn die hängt damit dann ja zusammen mit der Temperaturabhängigkeit respektive der Druckabhängigkeit der freien Reaktionsenthalpie. Und die kennen wir ja schon aus unserem Thermodynamikkapitel. Das ist Ihnen in unserem Skript in so einer kleinen Infobox mal zusammengestellt. Gleichsam können wir Gleichung 405 auch noch weiter aufschlüsseln sozusagen in die Form von Gleichung 406, bei der die freie Reaktionsenthalpie jetzt in einen Enthalpie- und einen Entropiebeitrag aufgeschlüsselt ist. Das Schöne hieran ist jetzt, dass wir damit die Gleichgewichtskonstanten elektrochemischer Redoxreaktionen direkt aus tabellierten Standardelektrodenpotenzialen berechnen können. Und durch geschickte Kombinationen sind uns damit dann sogar ansonsten recht schwer experimentell zu ermittelte Löslichkeitskonstanten, das ist ja im Prinzip eine besondere Form von Gleichgewichtskonstante, nämlich eine Gleichgewichtskonstante einer Fällungs- oder Lösungsreaktion, von schwerlöslichen Salzen zugänglich, beispielsweise von Silberchlorid. Dazu betrachten wir formal eine galvanische Kette, die sich aus einer Silber-Silber-Plus-Elektrode sowie einer Silberchlorid-Elektrode, also einer Elektrode zweiter Art, zusammensetzt. In der Bilanz wäre die freiwillige Redoxreaktion in dieser Kette das Ausfällen von Silberchlorid. Wenn Sie wollen, können Sie das mal nachprüfen, indem Sie die Elektrodenreaktion separat aufstellen und dann zu einer großen Gesamtreaktion aufaddieren. Im chemischen Gleichgewicht ergibt sich dann, dass das Löslichkeitsprodukt direkt aus der Differenz der Standardelektrodenpotenziale dieser beiden Elektronen berechenbar ist. Und diese Werte finden Sie tabelliert in der elektrochemischen Spannungsreihe. Kommen wir nochmal zurück, was wir im Kontext von Gleichung 404 vor ein paar Minuten schon gesagt hatten. Eine galvanische Kette liefert nur dann elektrische Arbeit, wenn die Aktivitäten in ihrem Reaktionsquotienten solche Werte haben, die als Quotient nicht die im Massenwirkungsgesetz gegebene Gleichgewichtskonstante K ergeben. Wenn sie das nämlich tun, dann ist ein Gleichgewicht erreicht und dann liegt keine Potentialdifferenz mehr vor und damit auch keine elektromotorische Kraft mehr. Das ergibt ja auch Sinn, denn im chemischen Gleichgewicht liegt ja auch kein thermodynamischer Antrieb mehr für den freiwilligen Prozess vor. Das heißt zweierlei. Erstens müssen wir die Messung von elektromotorischen Kräften, also die Messung der Zellspannung einer uns interessierenden galvanischen Zelle oder Kette, immer im stromlosen Zustand durchführen. Da haben wir aber ein Problem, denn sobald wir ein Messgerät anschließen, dann schließen wir ja einen Stromkreis. Dazu müssen wir geschickte elektrische Schaltungen, sogenannte Kompensationsschaltungen, realisieren, die einen quasi stromlosen Zustand realisieren. Und zweitens heißt das, wenn wir die elektromotorische Kraft vergrößern wollen, dann müssen wir die Konzentrationen, respektive Molalitäten, der Elektrolyte in den beiden Halbzellen so einstellen, dass ihr Verhältnis deutlich von dem in der Gleichgewichtskonstante gegebenen abweicht. Fußnote: Wir sind im Grunde auf dieses Prinzip an voriger Stelle schon mal gestoßen, als wir Konzentrationsketten diskutiert hatten, bei denen die beiden Halbzellen jeweils das gleiche Redoxpaar sind und eine Elektrodenpotentialdifferenz, also sprich eine elektromotorische Kraft, sich nur deshalb einstellt, weil die Konzentrationen unterschiedlich sind. Und demnach die beiden Nernst-Gleichungen, weil die dann ja unterschiedliche Konzentrationsterme enthalten, nicht dasselbe I, also nicht dasselbe Standard-Elektrodenpotential liefern und die beiden haben dann eine endliche Differenz, verschieden von Null. Wir können also sagen, hier ist formal der Konzentrationsausgleich der Elektrolytkonzentration verantwortlich für den chemischen Antrieb dieser Zellen. In Gleichung 407 ist das mal für ein Beispiel mit Zahlenwerten bilanziert. Was wir hier dran konkret auch sehen, ist, dass diese elektromotorische Kraft sehr schnell zum Erliegen kommen wird, wenn sich dann eben die Konzentration ausgeglichen hat. Um das zu verhindern, können wir einen kleinen chemischen Kniff einführen, der darauf abzielt, diesen Konzentrationsausgleich möglichst lange hinauszuzögern, indem die bei der Oxidation gebildeten Ionen, hier ist das Kupfer 2+, chemisch irgendwie abgefangen werden. Das ginge im Kupfer beispielsweise über Sulfidfällung oder durch Aminkomplexierung. In unserem Skript finden Sie was Ähnliches mal für ein Beispiel vorgerechnet, wo es eigentlich erstmal gar nicht um eine galvanische Zelle geht, sondern um einen Löslichkeitsprozess, die Löslichkeit von unedlen Metallen in verdünnten wässrigen Säuren. Das können wir im Prinzip als galvanische Zelle behandeln, als ein sogenanntes Lokalelement, das ist sozusagen eine kurzgeschlossene galvanische Zelle, in der das sich auflösende und dabei oxidiert werdende Metall die oxidierte Halbzelle sozusagen ist und die Säure, die dabei zu Wasserstoffgas reduziert wird, eben die reduziert werdende Spezies. Wir können diesen Prozess jetzt gemäß einer Nernst-Gleichung durchbilanzieren. Und was in dieser Infobox im Skript gezeigt ist, ist, dass das wesentlich effizienter ist, also sprich die Löslichkeit des da angeschauten Metalls wesentlich höher ist, wenn wir die während des Prozesses auftretende Konzentrationsänderung, hierbei ist das die Änderung der Konzentration an den reduziert werdenden H+-Ionen, also sprich eine pH-Wertänderung, unterbunden wird, also chemisch abgefangen wird sozusagen, was sich in dem Beispiel durch den Einsatz von Puffersystemen realisieren lässt. Übrigens, Fußnote, das war in der Vergangenheit schon mal eine Klausuraufgabe. In einer weiteren Infobox in unserem Skript ist Ihnen auch mal bilanziert, wie markant tatsächlich der zeitliche Abfall der Spannungsdifferenz in einer galvanischen Zelle vom Typ einer Konzentrationskette ist. Das ist da auch als Bild gezeichnet in dieser Infobox. Und da sehen wir, dass in der Tat die elektromotorische Kraft, also sprich die Differenz der Standardelektrodenpotenziale, ganz deutlich abfällt, sobald die Zelle als solche betrieben wird, also sobald ein Strom fließt. Wir haben damit also nun erkannt, wie wir durch Einsetzen der Nernst-Gleichung, genauer gesagt durch Einsetzen von zwei Nernst-Gleichungen in einer Differenzform, berechnen können, wie die elektromotorische Kraft einer galvanischen Zelle oder Kette von den Konzentrationen abhängt. Wir können das Ganze auch umgekehrt uns vorstellen, dass wir durch Messung der elektromotorischen Kraft, also Messung der Zellspannung, dann ja die Konzentrationen bestimmen können. Genau das ist die Grundlage eines chemischen Analyseverfahrens, das wir Potentiometrie nennen. Ein Beispiel dafür wäre die sogenannte Cerimetrie aus der Gruppe der Redox-Titrationen, die auf einer Reduktion von Ca4+ zu Ca3+ basiert. Oft wird da als Redoxpartner Eisen verwendet, da wir dessen Konzentration gut kolometrisch titrieren können, indem wir es mit Phenanthrolin komplexieren. Und dieser Eisen-Phenanthrolin-Komplex, der hat einen sehr gut erkennbaren oxidationszahlabhängigen Farbumschlag von Rot nach Blau. Ein anderes Verfahren, das auch auf denselben physikochemischen Prinzipien basiert, ist eine sogenannte pH-Elektrode, bei der die elektromotorische Kraft einer Zelle, die so eine Elektrode enthält, gemessen wird. Und die ist ja konzentrationsabhängig. Und was ist das hier konkret für eine Konzentration? Na, die Konzentration von Protonen, also sprich der pH-Wert. Das ist also ein Verfahren, um elektrochemisch pH-Werte zu messen. Und das ist im Labor ziemlich attraktiv, weil es so eine Art Plug-and-Play-Verfahren ist. Man muss diese Elektrode nur in eine interessierende Lösung reintauchen und dann zeigt das Display eines Messgeräts sofort den pH-Wert an. Das ist wesentlich einfacher und auch genauer als wir das mit so Farbumschlägen auf pH-Streifen beispielsweise realisieren können. Wir haben in dem vorletzten gerade diskutierten Beispiel, das mit der Löslichkeit unedler Metalle in Säuren, schon kennengelernt, dass Redoxreaktionen, von denen wir jetzt wissen, wie wir sie als galvanische Zelle mithilfe der Nernst'schen Gleichung quantitativ erfassen können, natürlich auch wild und unkontrolliert in sogenannten Lokalelementen, also sprich sozusagen lokalen, kurzgeschlossenen galvanischen Elementen, stattfinden können. Das ist sozusagen der ungewollte Teil der Elektrochemie. Wir bezeichnen dies als Korrosion. Oftmals sind an solchen Korrosionsprozessen Protonen beteiligt und da reichen schon die, die beispielsweise in Wasser immer vorhanden sind durch die Autoprotolyse des Wassers. Und das bekannteste Beispiel für so einen Korrosionsprozess ist die Korrosion von Eisen, was wir im Alltag gemeinhin als Rosten bezeichnen. Noch schlimmer als Protonen ist für solche Korrosionsprozesse die Anwesenheit von Sauerstoff. Dass die Protonen alleine noch gar nicht so schlimm sind, können wir uns klar machen, indem wir uns mal so ein lokales, kurzgeschlossenes Element mikroskopisch vorstellen. Was passiert denn da? Da befindet sich beispielsweise ein Wassertropfen auf einer Eisenoberfläche und jetzt fängt diese Eisenoberfläche an, als Elektrode zu wirken sozusagen. Das heißt, es diffundieren positiv geladene Eisenionen in die wässrige Umgebung, während die Elektronen im metallischen Eisen verbleiben. Also sprich, das wird dann zu einer Elektrode, ne? Das lädt sich also dadurch negativ auf, aber direkt in der Nähe davon haben wir ja die positiv geladenen Eisenionen, diese Ladungsdoppelschicht, die wir in unserer letzten Lehreinheit kennengelernt hatten, und die wirkt jetzt so ein bisschen abschirmend für alles, was weiter weg in der Lösung sich befindet. Das heißt, die rein saure Korrosion von Eisen, die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist aber anders, wenn Sauerstoff vorhanden ist, denn der ermöglicht einen Abtransport der Elektronen von der Eisenoberfläche. Das kann jetzt so passieren, dass Sauerstoffmoleküle aus der Luft von außen in diesen Wassertropfen eindiffundieren und mit dem Wasser als Elektrolyten eine galvanische Zelle bilden. Dadurch wird das Eisen oxidiert und die daraus resultierende rote Eisen-Sauerstoff-Verbindung, die bezeichnen wir allgemein als Rost. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich mit Ihnen gern kurz besprechen würde, und das ist die Umkehrung der galvanischen Zelle, die Elektrolyse. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel für besprechen, denn das ist im Grunde genommen, salopp gesagt, all das, was wir bisher besprochen haben, in umgekehrter Form. Also, während bei einer galvanischen Kette eine elektrochemische Reaktion freiwillig abläuft, das heißt die freie Reaktionsenthalpie negativ ist und die elektromotorische Kraft deswegen positiv ist, ist das bei der Elektrolyse genau umgekehrt. Da läuft die Reaktion in Gegenrichtung ab, die freie Reaktionsenthalpie ist positiv und die elektrochemische Kraft demgemäß negativ. Das heißt, anstatt also jetzt frei werdende elektrische Arbeit zu gewinnen und für einen Verbraucher zu nutzen, geben wir hier jetzt genau diese umgekehrt in das System herein, um einen nicht freiwillig ablaufenden Prozess zu erzwingen. Das kostet, insbesondere wenn wir das im großen Maßstab machen, sehr viel Energie, sodass Elektrolyse als, sage ich mal, chemisches Syntheseverfahren, als Herstellungsverfahren nicht so unendlich hohe praktische Relevanz hat. Das wird nur für solche Stoffe verwendet, deren Gewinnung auf andere Art, also auf rein chemische Art, noch teurer oder noch aufwendiger wäre. Beispiele dafür sind etwa großtechnisch durchgeführte Elektrolysen für die Herstellung von Wasserstoff, Aluminium, Chlor und Natrium. Eine andere Anwendung ist die gezielte Abscheidung von Metallen an Oberflächen, von Werkstücken beispielsweise, die sogenannte Galvanotechnik. Auch für die Elektrolyse können wir ein paar Gleichungen definieren, also konkret ist das ein paar, ne, zwei, nämlich die beiden Faradayschen Gesetze. Der englische Physiker Michael Faraday erkannte nämlich als erster den Zusammenhang zwischen elektrischen Ladungen und dem Stoffumsatz bei elektrochemischen Reaktionen, das heißt also auch bei der Elektrolyse. Und diese Zusammenhänge werden Faradayische Gesetze genannt und bilden die mathematische Grundlage der Elektrolyse. Das erste Faradayische Gesetz besagt, dass die Masse der an den Elektroden abgeschiedenen Substanzen proportional der durch die Zelle gegangenen Ladung Q ist. Das ist in Gleichung 408 bilanziert. Und im zweiten Faradayischen Gesetz wird das jetzt aufgegriffen und das Verhältnis der Massen verschiedener durch die gleiche Ladungsmenge abgeschiedener Substanzen mit dem Quotienten ihrer jeweiligen molaren Massen und Ladungszahlen ins Verhältnis gesetzt, wie das in Gleichung 409 bilanziert ist. Das mag uns jetzt aus dem heutigen Blickwinkel trivial erscheinen, vor allem jetzt zu unserem Fortschrittsstatus unserer Vorlesung, weil wir ja schon genau wissen, was in so einer Zelle passiert. Und es daher natürlich logisch ist, dass die Menge an Ladung, die da durchgeht, sich direkt übersetzt mit der Anzahl abgeschiedener, also chemisch umgesetzter Atome oder Ionen, und dass die natürlich logischerweise dann auch eine vorhersagbare Masse ergeben, die wiederum logischerweise damit gekoppelt ist, wie schwer die Atome oder Ionen sind, also wie schwer die molare Masse ist. Wir müssen uns aber klar machen, dass Michael Faraday diese Zusammenhänge erkannte zu einer Zeit, als der Atombegriff noch gar nicht so klar war. Das heißt, in der historischen Entwicklung haben die Faradayschen Gesetze weniger eine für die beispielsweise Galvanotechnik praktische Relevanz erlangt, sondern waren vielmehr elementare Meilensteine auf dem Weg zur Etablierung des Atombegriffs. In der praktischen Elektrolyse zeigt sich oft, dass die für eine Elektrolyse benötigte Spannung größer ist als die durch die Nernst-Gleichung ausgerechnete. Das mag uns erstmal verwundern. Wir haben ja gesagt, Elektrolyse ist nichts anderes als eine Umkehr einer galvanischen Zelle. Was wir in der galvanischen Zelle an elektrischer Arbeit gewinnen, müssen wir bei der Elektrolyse reinstecken, um die Reaktion in Gegenrichtung zu erzwingen. Das heißt also, das müsste eigentlich der gleiche Betrag sein, nur mit umgekehrtem Vorzeichen sozusagen. Ist aber nicht so. In der Elektrolyse müssen wir ein bisschen mehr reinstecken, als wir in einer galvanischen Zelle gewinnen. Die tatsächliche Spannung, die wir reinstecken müssen in eine Elektrolysezelle, um eine Elektrolyse in Gang zu bringen, nennen wir Zersetzungsspannung. Und erst jenseits dieser Zersetzungsspannung beginnt dann die tatsächliche Zersetzung des Elektrolyten, also sprich Abscheidung der vormaligen Ionen als elementare Metalle auf den Elektronen. Dass hier jetzt eine höhere Spannung benötigt wird, deutet darauf hin, dass neben den reinen, jetzt in umgekehrter Richtung ablaufender elektrochemischer Reaktionen noch andere Prozesse stattfinden, die ebenfalls Energie erfordern, beziehungsweise dass die chemische Reaktion irgendwie gehemmt zu sein scheint. Dieses Phänomen bezeichnen wir als Überspannung. Und das kann verschiedene Gründe haben. Einer dieser Gründe ist beispielsweise die sogenannte Durchtrittsüberspannung, die auftritt, weil die Metallionen aus dem Elektrolyten durch die an der Elektrodenoberfläche vorliegende Ladungsdoppelschicht hindurchschlüpfen müssen und dabei auch ihre Hydrathülle abstreifen müssen, um sich dann an der Elektrode in elementarer Form, also sprich in reduzierter oder oxidierter Form, je nachdem, abzuscheiden. Das erfordert Aktivierungsenergie, die durch eine erhöhte Spannung an der externen Spannungsquelle aufgebracht werden muss. Eine andere Art der Überspannung ist die Diffusionsüberspannung. Sie entsteht, weil wir an der Elektrodenoberfläche immer einen immobilen, sozusagen daran festklebenden Flüssigkeitsfilm haben, den wir auch durch noch so starkes Rühren der Elektrolytlösung nicht wegkriegen. Und der Transport der beteiligten Spezies durch diese Schicht kann nur durch Diffusion erfolgen, was auch eine gewisse Hemmung der chemischen Reaktion mit sich bringt. Es gibt noch weitere Gründe für Überspannung. Die beiden jetzt genannten sind die wichtigsten. Was wir uns hier klar machen wollen ist, wir brauchen zur Zersetzung eines Elektrolyten in einer Elektrolysezelle de facto eine höhere Spannung, als sie uns der umgekehrte Betrieb dieser Zelle in Form einer galvanischen Kette liefern würde. Damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Wir haben in dieser Lehreinheit gesehen, wie wir die in der vorherigen Lehreinheit ganz grundlegend abgeleitete Nernst-Gleichung praktisch verwenden können, um den wichtigsten Typus elektrochemischer Zellen quantitativ bilanzieren zu können. Die galvanischen Zellen oder galvanischen Ketten. Und ich habe ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass diese Art von Zellen, so kompliziert sie uns auch manchmal erscheinen mögen, essentiell sein werden für die Energiewirtschaft der Zukunft. Fußnote, Zukunft ist so eine Sache. Eigentlich hätten wir da schon längst sein müssen bei dieser Zukunft. Denn die physikochemischen Prinzipien, die sind ja nur hinlänglich lange bekannt und schon längst Grundvorlesungsstoff. Wir haben mehrfach schon erwähnt, dass bisher die Energiewirtschaft unserer Gesellschaft vollkommen nicht nachhaltig ist. Die basiert auf Verbrennung von fossil gespeicherten hochenergetischen Kohlenwasserstoffverbindungen in Form von Kohle und Öl, an die wir eigentlich so gar nicht rankommen würden, weil die tief unter der Erde liegen und die wir aus eben dieser Erde herausbuddeln oder herauspumpen, teils in sehr rabiater Art und Weise ohne Rücksicht auf Natur und Mensch. Wenn Sie sich mal angucken, wie Dörfer und Siedlungen, in denen Menschen leben und schon lange gelebt haben, platt gemacht werden für Kohletagebau beispielsweise, dann zeigt das eindeutig, dass unsere momentane Energiewirtschaft da wirklich nicht viel kennt. Da könnte man jetzt sagen, gut, letzten Endes ist ja irgendwie immer das Wohl vieler irgendwie wichtiger als das Wohl weniger. Ja, und wenn jetzt viele Menschen davon profitieren, dass auf die Art und Weise Energie zugänglich gemacht wird, dann ist das halt eben im Interesse der Mehrheit, dass da die wenigen jetzt mal weichen müssen, damit wir da an die Kohle rankommen. Aber ins ganz Große gedacht ist das natürlich völlig nicht nachhaltig. Denn die Kohle bildet sich nicht auf menschheitsrelevanten Zeitskalen zurück. Das heißt, irgendwann haben wir die einfach verbraucht. Und spätestens dann haben wir eh ein Problem. Wir werden aber viel früher ein Problem haben. Denn bei dieser Energie, sozusagen Gewinnung, ist ja eigentlich gar keine Gewinnung, ist ja ein Energiewandel, ne, wird ein Nebenprodukt erzeugt, CO2, das im Moment dabei ist, das Erdklima auf eine Art und Weise zu verändern, wie es noch nie vorgekommen ist in der Erdgeschichte. Also zumindest nicht in dieser Rapidität und noch nicht zu Zeiten, bei denen Menschen, schon gar nicht in Form einer komplexen menschlichen Gesellschaft, auf dem Planeten anwesend waren. Ich habe über das Thema ja schon viel erzählt. Keine Sorge, ich will das jetzt hier nicht wieder tun. Was ich hier nur herausstellen will, ist, wir haben gar keine andere Wahl, als unsere Energiewirtschaft umzustellen. Auf eine nachhaltige Art und Weise. Das heißt, Energie zu transformieren, nicht aus fossilen Brennstoffen, die dann nach dem Verbrennen weg sind, oder genauer gesagt, in ein sehr problematisches Abfallgas transformiert wurden, sondern uns hinzuwenden einer Form, die auf regenerativen Energien beruht. Davon gibt es einige und für das sozusagen Einfangen dieser regenerativen Energieträger gibt es auch clevere technische Lösungen. Das Problem ist nur, diese regenerativen Energien, allen voran Wind- und Sonnenenergie, ne, steht uns nicht zu jeder Zeit an jedem Ort auf dem Planeten nach Bedarf zur Verfügung. Und deswegen wird es ein Schlüssel für die Transformation unserer Energiewirtschaft sein, gute Energiespeicher zu entwickeln, mit der es möglich ist, die Energie effizient zu speichern, wenn sie denn mal gerade im Überschuss auftritt, und ebenso effizient abzurufen, wenn sie mal nicht natürlich vorhanden ist und wir sie jetzt aber nun mal gerade brauchen. Dafür gibt es wiederum viele technische Ansätze. Einer davon sind Batterien, die reversibel geladen und entladen werden können. Und was da stattfindet, ist nichts anderes als der Prozess einer galvanischen Kette und einer Elektrolysezelle. Die physikochemische Basis davon haben wir jetzt hier durchgenommen und hoffentlich verstanden und verinnerlicht. Ich gehe davon aus, dass es auf diesem Gebiet später mal fantastische Jobs geben wird. Denn die muss es geben. Denn ohne die besagte Transformation unserer Energiewirtschaft in eine zyklisch regenerierbare, nachhaltige Form, gibt es für uns gar keine Zukunft. Es lohnt sich also für Sie, sich weiter mit sowas zu beschäftigen. Denn wenn Sie mal jemand sind, der sich damit auskennt, dann sind Sie gefragt. Und dann sind Sie auch viel wert. Das heißt also, diese Thematik mag für Sie noch weit über die Klausur hinaus relevant sein.